Jetzt ist wieder Zeit für Ruh im Studio. Den Podcast im Sparkassenkosmos. Mit Sparkassen für Sparkassen. Präsentiert von Sascha Ruh und der Sparkassen Consulting GmbH.
Dann ist jetzt wieder Zeit für Ruh im Studio und ich begrüße sehr, sehr herzlich zwei Menschen, die ja mit mir gemeinsam eine Reise hinter sich gebracht haben im fernen Estland, wobei so fern ist es am Ende nicht, aber ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Dr. Michael Schieble von der Kreissparkasse Biberach im Vorstand und Patrick Hane von der Stadtsparkasse Wuppertal, ebenfalls Vorstandsmitglied. Erstmal herzlich willkommen, lieber Michael.
Vielen Dank, freut mich, euch heute wiederzusehen.
Und lieber Patrick.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass wir jetzt mal wieder auf diesem Weg zusammenkommen.
Das ist so. Also ich habe gerade schon gesagt im Vorgespräch, es fühlt sich ein bisschen an wie ein kleines Klassentreffen, weil wir hier jetzt aus verschiedensten Ecken der Republik hier uns entsprechend sehen. Diesmal auf virtuellem Wege. Klassischerweise bin ich ja meistens vor Ort, aber das ließ sich jetzt logistisch nicht so einfach darstellen von Wuppertal, Biberach. Und ich bin auch gerade unterwegs von der Seite her. Freue ich mich, dass wir heute zusammenkommen und dass wir gemeinsam mal über unsere Erlebnisse in Estland sprechen. Wir waren ja in Tallinn und haben uns mal intensiv das ganze E-Government-System angeschaut und wollen heute einmal darüber sprechen, was ist da so hängen geblieben, was war vielleicht auch im Kopf passiert. Ich habe für mich, ich habe das ja schon zweimal erleben dürfen, so dieser digitale Mindshift, ein bisschen Buzzword-Bingo darf an der Stelle auch sein, aber da ist ja viel passiert. Und darüber wollen wir heute sprechen gemeinsam. Und ich darf ein bisschen starten mit dir, Patrick. Du hast nach der Reise nicht nur gesagt, sondern auch formuliert, die Zukunft gehört den Mutigen, inspiriert durch viele Ereignisse in Tallinn, im Estonian Briefing Center, wo wir uns ja fachlich aufgechippt haben, die privaten und schönen Themen des Abends und Nachmittags vertiefen dann an späterer Stelle. Jetzt, Patrick, haben wir ja einiges festgehalten und gelernt, wie auch das E-Government-System funktioniert. Das ist ja eines der fortschrittlichsten Systeme, was wir so haben, was auch im weltweiten Vergleich immer so als die Vorzeigeentwicklung auch benannt wird. Und wir haben ganz viel über die sogenannte X-Road gehört. Das ist ja im Endeffekt das Herzstück dieser Grundidee und das ganze E-Government-Modell dahinter. Was ist bei dir da hängen geblieben und was hat auch diese Information X-Road mit dir gemacht?
Ja, ich glaube, das ist ja wirklich so der Nukleus quasi der estnischen Digitalisierung, gerade in dem ganzen Austausch mit Verwaltung, aber eben halt ja auch im Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Basiert ja eigentlich auf einer völlig einfachen Idee, ne? Dass man eben sagt, okay, jeder speichert die für ihn relevanten Daten ein einziges Mal. Ein Einwohnermeldeamt speichert die Anschrift und der Arzt speichert eben halt ein paar Gesundheitsdaten und so weiter und so fort. Und das Zusammenführen dieser Daten passiert eben halt auf einer gemeinsamen Infrastruktur, an der alle angeschlossen sind, wo jeder auch grundsätzlich auf die Daten zugreifen kann. Und man sehr, sehr genau nicht regelt eben halt, dass die weggeschlossen werden, sondern wer zugreifen darf und wer aus welchem Zweck zugreifen darf und dass man darüber Transparenz schafft sozusagen. Und ich glaube, das ist einfach ein System, wo man sagen kann, hinterher, das ist wirklich eine nahtlose quasi digitale Gesellschaft, die darüber ermöglicht wird. Und das hat echt Eindruck hinterlassen, wenn man mal sieht, wie das hier in Deutschland an vielen Stellen eben halt funktioniert, wo jeder so in seinem Silo seine Daten bei sich behält. Dann ist das ein diametral entgegengesetztes Modell und das fand ich extrem faszinierend.
Ja, zumal die Faszination hat sich ja für mich noch so weit erschlossen, ich weiß nicht, wie es für dich, Michael, war. Wir reden ja da auch von einer Datenschutzgrundverordnung, die aber mit einem völlig anderen Kontext aufgezogen wurde. Wie war das für dich, Michael?
Also für mich war es extrem spannend, wie die das Thema Datenschutz da überhaupt geregelt haben, weil die erste Reaktion des Mitteleuropäers wäre ja zu sagen, oh Vorsicht, die Daten sind doch bestimmt nicht sicher. Und ich glaube, die haben es einmal erreicht durch eine spezielle Technik, eben diese Zugriffsrechte auch zu administrieren. Und zweitens haben sie aber auch dadurch erreicht, dass völlig klar ist, jedes Datum gibt es letztlich nur einmal. Ja, und das hat natürlich nicht nur Vorteile in Richtung Datenschutz, dass da kein Unfug getrieben werden kann, sondern das hat natürlich auch Riesenvorteile in Richtung Datenqualität, weil dann auch klar ist, wer eigentlich für die Integrität dieser Daten zuständig ist, nämlich derjenige, der auf ihnen sitzt. Und Das ist alles durch ein Grundvertrauen auch geprägt gewesen, was mich fasziniert hat.
Ja, zumal, du hast es gesagt, es geht um Sicherheit. Gerade die aktuellen IT-Sicherheitsfragen haben ja einen erheblichen Stellenwert bekommen. Ich sage nur die DORA, die uns hier entsprechend ja einfach ereilt hat, auch im Hinblick auf Cyberrisiken etc. Und das sind natürlich Rahmenbedingungen, die da Estland geschaffen hat, die da relativ entspannt auch, zumindest was mein Eindruck war, auf uns gewirkt haben, so nach dem Motto, also wir haben hier kein Problem. Wir wissen alle, das ist natürlich manchmal doch auch nicht immer so ideal und so einfach, aber die Grundidee war ja, dass jeder Bürger, jede Bürgerin kann digital auf Basis dieser ja, technischen Infrastruktur, Patrick, du hast es gesagt, im Grunde genommen seine bürgernahen und bürgerbezogenen ja, Dienste erledigen. Was war denn für euch so das Highlight, Patrick, wenn ich jetzt dich ansprechen darf, in Bezug auf diese bürgernahen Services?
Naja, das war schon die Antwort auf die Frage, was kann man eigentlich nicht digital machen? Und dann war die Antwort heiraten und sich scheiden lassen und am sich scheiden lassen arbeiten wir noch sozusagen. Also
ja, genau.
Ich glaube, das war schon, und das war ja nicht als Spruch, sondern das war ja tatsächlich dann das Abbild dessen. Und eben hat den Gang zur Behörde als Ausnahme zu begreifen, der vielleicht noch angeboten wird in irgendeiner dunklen Ecke sozusagen für denjenigen, der sich überhaupt nicht anschließen will in dem System, den aber als Ausnahme zu begreifen und nicht wie bei uns als Normalfall, das fand ich extrem erfrischend, extrem positiv sozusagen, weil bei uns ist es ja genau das Gegenteil eigentlich, dass der Gang zur Behörde eher der Normalfall ist und wir uns dann freuen, wenn ein Service dann eben halt auch digital angeboten wird in vielen Stellen. Mhm. Und das ist schon bemerkenswert unterschiedlich.
Ja, das ist so. Zumal, wenn man das jetzt überträgt auf unser Geschäft, auf das Sparkassengeschäft, aber da kommen wir auch später nochmal im Detail dazu, dann wird es dann relativ schnell ja etwas dünner, was auch die digitale Souveränität angeht an der Stelle. Auch wenn wir das uns als Ambitionsniveau vornehmen, aber da muss noch viel passieren. Jetzt seid ihr beiden ja in euren Instituten, Patrick, du in Wuppertal im Vorstand. Du hast schon viel erlebt, auch in der Sparkasse, hast viele Stationen hinter dir. Du hast ja, glaube ich, so ziemlich alles gesehen schon in der Stadtsparkasse Wuppertal. Du warst in der Orga, warst im Bereich Vertrieb, Unternehmensentwicklung, Marketing, Vertriebssteuerung, Unternehmenskommunikation und jetzt im Vorstand seit April 2024. Wie bist du mit diesen Eindrücken dann in die Sparkasse gekommen? Was ist da bei dir dann abgelaufen im Kopf? Hast du gedacht, ich will jetzt die Welt verändern oder was ist dann da passiert?
Ja, ich glaube, es ist schon so ein Stück weit eine Veränderung auf zwei Ebenen sozusagen. Das eine ist, sich mit der Frage zu beschäftigen, welches Mindset hat man da eigentlich erlebt? Und das andere ist die Frage, welche technischen Voraussetzungen hat man da erlebt? Und natürlich diskutieren wir Digitalisierung immer ganz, ganz häufig auf der Seite sozusagen von Technologie und von Technik und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich sehr, sehr stark eben halt da auch erlebt haben, dass ein anderes Mindset tatsächlich in Estland stattfindet. Und das ist etwas, wo ich schon gesagt habe, das muss man vielleicht auch in Diskussionen mitnehmen. Übrigens auch durchaus hat man da ja einiges für getan. Auch das haben wir ja gelernt. Denn es geht eben halt auch um Literacy sozusagen, also um das Bewandertsein. Und auch Estland hat sich ja damit beschäftigt, wie kriege ich eigentlich meine Bevölkerung dahin, dass sie auch fähig ist, in einer solchen digitalisierten Gesellschaft zu leben und dass jeder da den Anschluss behalten kann und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kann man im Kleinen schon auch auf Sparkasse übertragen, dass man eben halt sich mit dem Mindset und auch mit dem Mitnehmen aller Beteiligten sozusagen mindestens genauso stark beschäftigt wie mit Technologie.
Und der Mr. André Sutt hat es ja auch formuliert. Ne? Er kam da sehr entspannt in seinem gelben Pulli, Hashtag Thinking in Billions, kann ich mich noch gut daran erinnern. Er war ja mal Minister für Außenhandel und Informationstechnologie des Landes Estland und hat da ja ganz eng auch mit der amtierenden Ministerpräsidentin da zusammengearbeitet und gab ja genau diesen Mindset-Impuls an der Stelle auch nochmal mit. Ja, diese Thinking in Billions, wir sind so klein, wir können gar nicht in großen Zahlen denken, aber wenn wir einfach ein Komma davor setzen, dann können wir es auch. Ja, und das ist der Teil, Patrick, den du ja auch beschreibst. Du hast es ja auch in deinem Statement formuliert. Ich hatte es schon gesagt, die Zukunft gehört den Mutigen und nehmt auch die Veränderung als Chance, die Disruptionsveränderung als Chance, sich auch in jedem Betrieb, und das betrifft ja auch die Sparkassen, am Ende auch weiterzuentwickeln. Michael, jetzt hast du ja eine ganz spannende Historie. Das darf ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz anmoderieren. Du hast ja schon sehr vieles gesehen, auch außerhalb deiner aktuellen Tätigkeit. Du warst in der Beratung 10 Jahre lang. Du hast ja Themen erlebt rund um die Marktfolge in der Berlin-Hüpp AG und bist dann, warst auch beim DSGV, das darf man auch nicht vergessen, dort auch für die Themen rund um Struktur und Strategie zuständig, warst in Köln-Bonn als Bereichsleiter für Strategie. Also du hast viele Stationen erlebt und kommst jetzt nach 7 Jahren Vorstandstätigkeit nach Estland. Mit diesem ganzen Wissen, diesen ganzen Erfahrungen, die du da mitgenommen hast, du hast ja seinerzeit gesagt, naja, Digitalisierung ist weit mehr als nur Technik, es ist eine Frage der Haltung. Wie hat sich dann deine Haltung gepaart mit den vielen Erfahrungen, die du mitbringst, vielleicht ein Stück weit verändert nach der Reise?
Also um es in den Kontext nochmal einzuordnen, ich glaube, was nicht funktioniert ist, dass man sagt, man kopiert jetzt eins zu eins das, was man in Estland gesehen hat, nach Deutschland oder Richtung Sparkassen, wie auch immer. Die Esten hatten schon in mehrerlei Hinsicht ganz tolle Voraussetzungen, um ihre X-Road, E-Government und die ganzen digitalen Strukturen aufzusetzen, weil sie konnten auf dem weißen Blatt Papier anfangen, als sie Anfang der 90er Jahre praktisch ihre Unabhängigkeit, ihre Eigenständigkeit wiederbekommen haben. Dann ist es ein Volk von 1,3 Millionen. Mhm. Ja, ich glaube, da ist es in der Tendenz auch noch ein bisschen einfacher als bei einem Volk von 80 Millionen. So, ich glaube aber trotzdem, dass es sowohl bei der Haltung als auch bei der Technik Dinge gibt, die man sehr wohl übertragen kann. Bei der Haltung, Patrick hat es eben erwähnt, ich glaube, das ist so eine Grundhaltung Digital First. Das ist auch eine Grundhaltung von seinem Staat, genau dieselben Dinge zu erwarten, dieselbe Bequemlichkeit zu erwarten, denselben Komfort zu erwarten, den man von Online-Dienstleistern zum Beispiel erwarten würde. Ich fand es auch ganz spannend, dass die ja zum Beispiel auch gesagt haben, oder dass sie den CO2-Ausstoß gemessen haben, der eingespart wird, weil die Leute jetzt keine Behördengänge mehr machen müssen. Also auf die Idee zu kommen, das mit als Begründung für so Digitalisierung zu nehmen, fand ich klasse. Also letztlich geht es darum, auch in der Sparkasse dafür zu sorgen, alles das, was irgendwie digital werden kann, alles das, was man dann auch vom Kunden her denken kann, soll auch digital werden. Ganz konkretes Thema Legitimation, das hat mich sehr beeindruckt. Im Zentrum steht ja dieser elektronische Personalausweis, auch bei den Esten, 99% haben den, glaube ich. Mhm. Und dementsprechend ist das auch bei den Banken das Legitimationsverfahren. So, wenn wir uns das mal alle überlegen, wie Legitimation bei uns abläuft und wie die Kontrolle dieser Legitimation dann bei uns abläuft und was da für Ressourcen verbracht werden, ich glaube, da können wir echt noch viel lernen, auch was Technik anbetrifft.
Ja, zumal die Legitimation, wenn ich das ergänzen darf, die EID, mit der Sie ja arbeiten, bezieht sich ja am Ende auch theoretisch ohne Unterschrift. Ne? Also Sie haben zwei Nummernkreise, einen fünfstelligen und vierstelligen Nummernkreis, um sich zum einen zu identifizieren und zum anderen zum Legitimieren. So, und ich glaube, dass, wenn man das überträgt auf Deutschland, wir haben ja theoretisch auch einen Personalausweis mit einer PIN, die letzten Endes dafür grundsätzlich mal funktionieren würde, sich auch auf dem Weg online zu legitimieren mit einem digitalen Personalausweis. Die Wallet-Entwicklung in Deutschland geht ja dahin. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass wir das nicht so einfach hinbekommen. Patrick, wie blickst du denn darauf? Was ist denn da vielleicht auch der Hemmschuh, warum das da nicht geht? Man, die kleine Stichprobe an Menschen in Estland jetzt mal beiseite gestellt. Wir hätten ja auch eine Infrastruktur, zumindest mal von der Legi- oder Identifikationsseite.
Naja, also in der Praxis fängt es ja schon damit an, dass viele sich gar nicht mit dieser Funktion des Ausweises überhaupt beschäftigt haben, im Zweifel dann die relevanten Nummern nicht im Zugriff haben und so weiter und so fort. Und natürlich auch ein Stück weit noch ein Stück Technik mehr gebraucht wird, weil bei uns kommen wir um den physischen Ausweis auch noch nicht herum. In Estland ist es ja mittlerweile so weit, dass man eben halt für diese ganzen Zwecke tatsächlich rein zertifikatsbasiert sozusagen arbeiten kann. Also ich sag mal, Sie haben es technisch aus meiner Sicht in Estland ein Stück besser verstanden und gelöst und Sie machen es halt eben zur absoluten Selbstverständlichkeit. Wenn ich ab und an mal, weil das sind ja nicht so häufige Momente, wenn ich ab und an mal zum Beispiel vor dem Thema einer Kontoeröffnung stehe und dann fange ich an erstmal zu überlegen, ja, wie ging dann das nochmal? Ach ja, ich muss den Ausweis irgendwie mit der besonderen Ausweis-App und dann da dran halten. Ach, wie war denn dann nochmal die PIN? Ja, dann muss ich mir die nochmal raussuchen oder wie auch immer. Dann ist das was völlig anderes, als wenn im Prinzip jeder Sachverhalt mit dem gleichen Legitimationsmedium stattfindet. Wenn ich immer das gleiche Medium benutze sozusagen, um immer wieder das Gleiche zu tun, sei es bei der Bank, sei es beim Einwohnermeldeamt oder sei es eben mal beim Straßenverkehrsamt oder wo auch immer sozusagen ich in der normalen täglichen Praxis mich irgendwo ausweisen muss. Und sich darauf zu einigen, zu sagen, wir haben einen Weg und wir haben nicht, der eine macht sein TAN-Verfahren Fototan, der nächste macht, müssen wir auch sagen, unser TAN-Verfahren Poshtan. Und dann machen wir noch einen elektronischen Ausweis und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon ein echter Gamechanger, wenn man sich da auf ein Verfahren einigt und nicht mehr zum Beispiel ein Legitimationsverfahren irgendwie so gut, wir das mit Push dann mittlerweile ja auch alles machen, aber das nicht mehr sozusagen als wie so eine Art Differenzierungsfaktor sieht, womit man vielleicht sogar glaubt, irgendwie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Nächsten zu erzeugen, sondern sich wirklich mal darauf konzentriert, was sind denn echte Wettbewerbsfaktoren sozusagen. Das sind halt die besseren Produkte, die besseren Leistungen.
Mhm. Ja, zumal Sie ja, so habe ich es zumindest das Land wahrgenommen, auch ganz klar im Fokus haben, die Entlastung von diesen in Teilen lästigen Tätigkeiten so einfach wie nur irgendwie möglich zu organisieren. Und selbst für Menschen, die, ich sage mal, nicht digital affin oder digitalen Zugang haben, Stellen aufrechtzuerhalten, sicherlich dann auch wiederum der Vorteil eines kleinen Landes, nicht föderalistisch strukturiert, aber trotzdem Stellen zu haben, wo Menschen da hingehen können und im Grunde genommen auf der gleichen Technologie ihr Anliegen lösen, damit sie wiederum dem anderen zweiten Ziel, nämlich der Sicherheit, auch entsprechend unterlegen sind, im positiven Sinne. Also das ist genau der Mindshift, den du ansprichst, Patrick, den die ja wirklich klasse gelöst haben. Jetzt haben wir ja gerade so ganz kurz drüber gesprochen, über die bürgernahen Services, auch was vielleicht momentan noch nicht geht. Michael, was waren denn so Erlebnisse? Wir haben ja zum einen auch über die X-Road gesprochen und zum anderen auch über das Banking gesprochen, wo ja auch entsprechende Vorträge waren, auch über Sicherheitsthemen. Was waren denn Inhalte, die dich wirklich überrascht haben, wo du sagst, das hätte ich jetzt nicht gedacht, du warst ja sicherlich im Vorfeld auch schon vorbereitet, aber was hat dich vielleicht wirklich überrascht, wo du sagst, das hätte ich jetzt in der Form nicht erwartet?
Also der erste Punkt, der verlängert die Diskussion von eben jetzt noch so ein bisschen, letztlich waren die Banken auch diejenigen, die zum Beispiel diesem elektronischen Personalausweis und der digitalen Signatur mit zum Durchbruch verholfen haben. Weil völlig klar, wenn man über Use Cases für digitale Signatur nachdenkt und über Use Cases der Einsatz eines Personalausweises nachdenkt, eines elektronischen, dann landet man ziemlich schnell bei Use Cases, die mit Banken, die mit Finanzdienstleistungen zu tun haben. Und da habe ich für mich dann auch gedacht, ja, ob nicht in Deutschland auch die Kreditwirtschaft vielleicht ganz gut beraten wäre, wenn sie da den Staat viel mehr unterstützen würde, als zu warten, bis der Staat im E-Government weitere Dinge mit digitalem Personalausweis und so weiter macht. Ich glaube, da könnten wir Banken als wirklich dann auch einer vernünftigen Technologie zum Durchbruch verhelfen, die letztlich dann auch uns zugute kommt über Legitimation und Identifikation. Das Zweite, was mich bei allen Gesprächen eigentlich überrascht hat, ist eigentlich kein inhaltlicher Punkt, sondern das ist dieser Stolz, mit dem die Vertreter dieses doch relativ kleinen Erfolges über ihre Errungenschaften berichtet haben. Das ist auch wirklich das Bedürfnis, das anderen mitzuteilen. Das ist auch eine Bodenständigkeit. Ja, du hast eben von dem Minister, ehemaliger Finanzminister, der kam da in seinem Pulli rein und war irgendwie sofort einer von uns. Also das hat mich beeindruckt, weil ich glaube, das ist auch Teil des Erfolges, diese Mentalität mitzubringen.
Ja, diese Mentalität würde ich genauso unterschreiben, ist der große Schlüssel, sich nicht da an der Stelle zu ernst zu nehmen, sondern sich auf die Sache zu konzentrieren und auch aufs Ergebnis zu fokussieren. Ja, also ich hatte ja beim ersten Erlebnis Gleiches erlebt mit anderen Menschen, aber gleiche Haltung, gleiches Auftreten, sehr bodenständig, sehr sortiert und sicherlich den ersten Punkt, den du angesprochen hast, Michael, ist, wir haben natürlich eine hohe Fragmentierung, ja. Drei Bankenmodelle in Deutschland, viele individuelle Lösungen, gerade im Bereich der Identifikation, Legitimation, im Bereich des Payments. Jetzt gut, jetzt haben wir Vero zumindest hier in den Weiterentwicklungen, was hier auch Fuß fassen wird, aber trotzdem Herausforderungen haben wird, gerade weil PayPal sehr, sehr stark ist in Deutschland. Also wir haben natürlich eine hohe Fragmentierung, die macht es an der Stelle auch nicht einfacher. Jetzt erlebe ich aber auch auf Bundesebene, Patrick, jetzt gucke ich so ein bisschen in deine Richtung, durch die Neusortierung, durch das neue Digitalministerium ja auch einen Mindshift ein Stück weit. Kann uns das helfen, aus deiner Wahrnehmung heraus, jetzt auch hier größere und schnellere Schritte zu machen, ähnlich wie es die Esten gemacht haben?
Das würde ich jetzt mal davon abhängig machen, tatsächlich, was dann auch in der Praxis am Ende kommt. Ich glaube, wir haben ein paar Initiativen, die da jetzt anstehen, die sicherlich uns helfen können. Alles, was in diese Richtung quasi hingeht, zu sagen, im Prinzip, man nimmt so ein Stück weit dieses Thema Einfachheit tatsächlich mit, macht es nicht bürokratisch kompliziert, sondern versucht es tatsächlich mit einfachen Mitteln zu lösen. Übrigens, wir sind da eben schon mal kurz daran vorbeigekommen, ja gar nicht schlechter. Weil man kann ja davon ausgehen, entweder man packt alle Daten ganz wild in ein Silo sozusagen und sorgt dafür, dass da nichts raus kann. Oder man sagt, man legt sie technologisch sicher, aber ansonsten offen hin und bestraft denjenigen, der ungerechtfertigt darauf zugreift. Ist ein anderer Ansatz sozusagen. Und ich glaube, wenn Politik ein Stück weit sich darauf einlässt, da auch neue Wege zu gehen sozusagen, dann haben wir da eine Riesenchance. Und es gibt einen Satz, den habe ich hier auch in den letzten 12 Monaten immer wieder rauf und runter auch in der Sparkasse zitiert von der Bankenvertreterin, die wir kennengelernt haben, von einer der 3 großen estischen Banken, die gesagt hat, immer dann, wenn ich es nicht schaffe, ein Thema digital abzubilden sozusagen, dann verliere ich nicht nur einzelne Kunden, die das doof finden, sondern verliere ich signifikant Marktanteile in dem Feld. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich, was das betrifft, erst am Anfang dessen stehen, aber dass wir uns als Gesellschaft auch in diese Richtung weiterentwickeln und dass die Akzeptanz dafür, dass man Dinge nicht auch digital erledigen kann, dass die auch bei uns in den nächsten Jahren sicherlich mit einer ganz anderen Geschwindigkeit, aber immer weiter abnehmen wird. Und ich glaube, da muss sich die Politik auf der einen Seite darauf einrichten, das ist schon so. Da müssen wir uns aber auch als Privatwirtschaft sozusagen, als Institution darauf einrichten, dass die Menschen das von uns sehr, sehr klar erwarten.
Ja, ich denke auch. Und das sind ja auch wieder Inhalte einer Haltung, ne, die du beschreibst, sich genauso auszurichten. Jetzt hast du, Michael, zu Beginn angesprochen, dass die Esten natürlich auch einen anderen Ursprung hatten. Ja, mit Blick auf 30 Jahre Erfahrung, Abspaltung aus der Sowjetunion und dem Ziel, relativ schnell eine eigene Identität aufzubauen. Das war ja mit einer der größten Themen und gleichzeitig eine digitale Souveränität zu entwickeln, in einer unglaublichen Geschwindigkeit, ohne jetzt natürlich mit zu vielen Gremien, zu vielen Strukturen im Land selbst diskutieren zu müssen. Gleich wenn wir auch erfahren haben durch die Vorträge und durch die Gespräche dazwischen, das war auch nicht immer alles so einfach. Und was wir, glaube ich, alle miteinander bewundern, ist die Geschwindigkeit, in der dieses stattgefunden hat, diese Innovationshaltung, die sich ja durch die jetzigen Zielgruppen und Generationen genauso fortsetzt. Was glaubst du, Michael, hat das Land für sich da richtig gemacht? Weil wir sind ja jetzt in Deutschland jetzt nicht auf dem Holzweg und haben ja jetzt nicht irgendwie Menschen, die nicht klar denken können. Was haben die Esten da vielleicht anders gemacht in dieser Haltung? Was ist bei dir hängen geblieben, wie man auch diese Haltung vielleicht ja mitgeben kann, wie man Menschen mit dieser Haltung anstecken kann?
Ja, ich glaube, das sind ein paar Kennzeichen der Grundhaltung, die dann letztlich in Estland auch zum Erfolg geführt haben. Das eine ist, von Anfang an den Staat dieselben Ansprüche zu haben wie an ein digitales Unternehmen. Damit einhergehend auch ein klares Dienstleistungsverständnis dem Staat aufzubürden. Und es ist halt in Estland das Grundverständnis, dass ja, der Staat ist für die Bürger da und von sonst niemanden. Und je weniger der Staat regeln muss, desto besser ist es. Also das war für mich schon mal eine wesentliche Grundhaltung. Das Zweite ist auch eben schon angeklungen, in was investiert man eigentlich, was Bildung anbetrifft. Das ist ja schon kennzeichnend. In allen PISA-Studien ist Estland immer ganz weit vorne. Und da fängt es doch letztlich an, dass man auch schon dann die nächste Generation eben in diese Welt und in diese Richtung mitnimmt und eben auch in der Erziehung das ganze Thema Digitalisierung und in der Bildung ganz weit vorne steht. Das waren für mich so die wesentlichen Grundlagen.
Ja. Ja, wir hatten ja zu Beginn kurz gesprochen, ne? Gerade die Ausbildungslehrgänge in Deutschland, die KBLs, die es ja alle so gibt und Weiterentwicklungen in den verschiedenen Weiterbildungen. Dieses digitale Mindset muss da ja eigentlich, wenn man da wirklich die nächsten Schritte vernünftig gehen möchte, einen Schwerpunkt einnehmen. Neben der Fachlichkeit, keine Frage, die brauchst du natürlich auch. Aber so diese Grundhaltung, ich will der digital Beste sein, die kommt ja, wenn man ehrlich ist, noch nicht so rüber, oder Patrick?
Ja, ich will jetzt gar nicht immer sagen, in Deutschland funktioniert das alles nicht, aber tatsächlich ist es natürlich bei uns schon ein Stückchen weit anders. Wir gucken schon immer darauf, was hat uns groß gemacht sozusagen und wie können wir das jetzt irgendwie dann auch digitalisieren. Und ich glaube, in Estland hat man schon noch ein bisschen eher so diesen Gedanken, man kann auch mal disruptiv unterwegs sein, sozusagen. Ich fand das total spannend, irgendwie so auch diesen rein im Bild eben halt auch zu sehen, den Unterschied. Auf der einen Seite so diese Altstadt von Tallinn und so weiter und fort, so dieses Altehrwürdige auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben halt so dieses komplett Digitale und Neue. Aber ich glaube, gerade in diesem Alten liegt irgendwie natürlich vielleicht auch so ein bisschen sogar ein Teil des Ganzen. Weil, was war das denn? Das war eine Hansestadt, die quasi ziemlich am Rand der Hanse, nach meinem Verständnis von Geografie, trotzdem eben halt die Notwendigkeit hatte, irgendwie im Austausch zu sein, nicht alles selbst machen zu können und so weiter und so fort, sich auf andere Ideen, Konzepte mit einzulassen, aber in diesen Austausch zu gehen, mit einer offenen Gesellschaft sozusagen unterwegs zu sein und so weiter. Dann ist sicherlich sehr nachvollziehbar eine ganze Zeit der Sowjetunion dazwischen gekommen und danach hat man sich aus meiner Sicht da wieder so ein Stück weit drauf besonnen. Und vielleicht müssen wir einfach auch nochmal dahin zurück, dass wir eben halt ja im Grunde auch Teil von Austausch, Teil eben halt von einer sehr, sehr kreativen Gesellschaft und Wirtschaft sind, Erfindergeist und so weiter und so fort. Und dass in diesem Erfindergeist eben halt nicht nur das, was wir zur Perfektion können, glaube ich, in Deutschland, das Weiterentwickeln des Bestehenden sozusagen, wir machen immer noch eine Stufe besser, sondern dass da eben halt auch diese disruptive Seite drin steckt. Ich glaube, die müssen wir bei uns ein bisschen stärker betonen, weil ich glaube, das können die Esten tatsächlich ein bisschen anders noch als wir.
Ja, und sie lassen ja auch, das ist ein total richtiger Punkt, Patrick, die Esten lassen ja auch aktiv zu, dass internationale Unternehmen, digitale Unternehmen Estland gründen, und zwar in einer affenartigen Geschwindigkeit. Die E-Residency, das war ja tatsächlich ein für mich wichtiger Impuls, sagen, hey, du kannst binnen 15 Minuten ein Unternehmen gründen und das dort aufbauen, das natürlich durch stark digitalisierte Signaturen auf Verträge und Steuererklärungen, medizinische Dokumente ablegen etc. Und das alles, genau wie du es auch vorhin gesagt hattest, Michael, unter dem Blickwinkel, naja, ich drehe einfach den Blickwinkel um, ja, indem ich den Menschen tatsächlich schütze, ihn vor Dritten, die quasi ungefragt und auch ohne Legitimation in Informationen eines Bürgers eintauchen, die, wenn man so will, auch zu sanktionieren. Ja, also das fand ich tatsächlich spannend. Elektronische Gesundheitsakte, ja, für alle Bürger als Beispiele, was wir alles erlebt haben. E-Banking, E-Taxing, ja, binnen Minuten eine Steuererklärung zu machen. Und das alles direkt in der Maschine, ohne großen Papierkram, ohne große Formulare. Wählen online, ja, auch letzten Endes das ein Themenfeld, was wir schon seit mehr als 10, 15 Jahren haben. Und das natürlich durch die Blockchain-Technologie auch die Manipulationssicherheit sicherstellen, dass die Verschlüsselung einfach greift. Also sie nutzen clever Technik, um sich natürlich auch abzuschotten, um auch gegen Fraud und Sicherheitsfragen sich entsprechend abzuschotten. Und trotzdem, wie du es beschreibst, Patrick, so diese Hansestadt, dieses warme, dieses, ja, ich sag mal, ja, fast schon ritterliche Dasein. Wir kommen da gleich nochmal drauf, auf unser Erlebnis des schönen Abends. Und trotzdem diesen Geist sich zu erhalten. Also das fand ich wirklich beeindruckend. Und vielleicht ist es, Patrick, wie du es gesagt hast, so die Kombi, sich trotzdem zu hinterfragen, zugänglich zu sein und dann vielleicht das eine oder andere auch dann wirklich über Bord zu schmeißen. Ja, auch wenn es vielleicht nicht mehr, auch wenn es wehtut, ja.
Dieses E-Tax-Beispiel, das würde ich gerne mal erwähnen.
Gerne.
Unter allen E-Government-Services war das für mich fast noch das Beeindruckendste. Die Überschrift war ja so ein bisschen, wir Esten, wir machen nicht unsere Steuererklärungen, wir prüfen die. Und du hast eben diese 3 bis 5 Minuten erwähnt und wir haben ja gelernt, dass es immer so einen bestimmten Tag in dem Jahr gibt, wo dann praktisch alle Esten ihre vorgefertigte Steuererklärung bekommen. So, und dann müssen die nochmal drüber gehen. Es ist ja völlig klar, dass in der Art und Weise, wie die Esten mit Daten umgehen, genau den Nährboden legt, um sowas auch machen zu können. Ja, und dann gucken wir mal kurz drüber. Jawohl, scheint alles zu stimmen. Knopfdruck und die Steuererklärung ist abgegeben. Also das war für mich auch ein tolles Beispiel für die Haltung und auch einmal für die Erwartung an die Dienstleistung, die man an einen Staat haben kann.
Unbedingt. Ja, ich hatte noch Tage später, das hat mich ja wirklich dann noch verfolgt, wenn man so will, in einer Sendung gesehen, da wurden Esten interviewt, eine junge Familie, die gerade ja ihr Kind geboren haben Und dann wurde erzählt, wie läuft das eigentlich mit Nachwuchs ab? Und dann hat die da ganz selbstverständlich erzählt, die Fernsehmoderatorin war sichtlich geschockt über die Einfachheit. Naja, das Kind wird geboren. In dem Moment, wo das Kind geboren wird, bekommt es ein kleines Armband. In Deutschland übrigens auch so. Nur auf der Rückseite des Armbands ist schon die entsprechende eID hinterlegt. Automatisch landet das ganze Thema in der entsprechenden X-Road. Es werden automatisiert der Kita-Platz organisiert, es werden automatisiert die Kindergeldanträge losgeschickt. Also man musste auch gar nichts mehr unterschreiben oder ähnliches, was ja in Deutschland ein Papierwahnsinn ist. Das läuft da einfach automatisiert. Also das, was du beschreibst, Michael, so die Haltung zu haben, ich möchte es den Menschen einfach haben, ich will der beste Tech-Dienstleister sein, das ist wirklich beeindruckend. Und da sind wir wieder beim Thema Haltung, ja, weil das fängt natürlich an allen Ebenen an, die auch ein Stück weit bürgernahe Dienstleistungen anbieten. Versuchen wir es mal auf die Sparkassen zu übertragen. Patrick, du hast es vorhin angesprochen, wir haben sehr viele Legitimationsverfahren. Wir haben sicherlich auch Systeme in der Sparkassenfinanzgruppe, die aus Sicht, ich sag mal, der Technologie momentan State of the Art sind für das, was wir derzeit haben. Und trotzdem schielen wir natürlich aufmerksam auch auf Länder wie Schweden, auf Länder wie Finnland, Estland, auch Niederlande hat sicherlich auch was das Thema Legitimation und Zahlungssysteme angeht, tolle Vorgängeransätze gehabt. Was glaubst du, muss die nächsten, ja, ich schätze jetzt mal 5 Jahre passieren, damit wir hier auch für uns sagen können, für uns in Deutschland sagen können, auch im Sparkassenumfeld sagen können, hey, da haben wir jetzt richtige große Schritte gemacht. Was wären da die Punkte, die dir einfallen würden?
Also ich glaube, wir müssen tatsächlich diesen Ansatz adaptieren. Ich habe es ja eben schon mal so ein Stück weit auch gesagt, dieses Zitat geht mir halt nicht aus dem Kopf, diesen Ansatz adaptieren. Wir müssen alles digital können, was wir bisher auch analog gut konnten. Und davon sind wir im Firmenkundengeschäft an vielen Stellen ganz weit weg. Davon sind wir im Privatkundengeschäft auch noch an zu vielen Stellen ein Stück weg sozusagen. Und da müssen wir uns wirklich die Frage stellen, was ist denn dafür eigentlich erforderlich? Und wahrscheinlich müssen wir dann auch ein paar Dinge nochmal wirklich von Neuem denken sozusagen und so ein bisschen versuchen, das nochmal ein bisschen disruptiver hinzubekommen. Wir müssen, glaube ich, sehr aufmerksam auch beobachten, was passiert gerade. Du hast es eben angesprochen, Sascha, auch mit dem Thema, ne, Digitalministerium und so weiter und so fort. Was passiert da auch auf der politischen Seite? Welche neuen Rahmenbedingungen bekommen wir, die wir uns da an der Stelle zunutze machen können? Und wir müssen vielleicht auch so ein bisschen so dieses Thema überwinden. Ja, ist das denn alles sicher und was weiß ich, was alles sozusagen. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich einfach mal anerkennen, dass ein Land, das nun wirklich geopolitisch in einer echt schwierigen Situation ist, das wurde uns ja auch sehr offen erzählt, dass der Nachbar Russland nun nicht mit friedvollen Absichten sozusagen an der Grenze ist und dass gerade das Thema Cyberbedrohung und so weiter und so fort da extrem ernst zu nehmen ist. Vielleicht sogar nochmal ein Stückchen, zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, ernster als das bei uns der Fall ist, so in unserer Wahrnehmung zu dem Zeitpunkt war. Und trotzdem hat man es eben halt geschafft, sowas technologisch auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, da müssen wir nochmal anders drauf gucken und sagen, ja, Sicherheit ist wichtig, aber Sicherheit ist eben halt am Ende des Tages eine Facette dessen. Das müssen wir gut machen, aber es ist halt nicht das Einzige, was wir gut machen müssen sozusagen. Und ich glaube, diese Dinge, da müssen wir dann schon drauf gucken und da müssen wir es in konkrete Lösungen übersetzen. Es hilft auch am Ende des Tages nicht immer nur neidisch hinzugucken und zu sagen, die machen das so gut. Sondern da müssen wir tatsächlich auch sagen, da müssen wir es beim Schopf ergreifen, EID konsequent einsetzen, passiert ja jetzt auch, aber EID konsequent einsetzen und eben halt wirklich unsere Wege finden, alles digital irgendwie verfügbar zu machen, was auch nur irgendwie geht, beziehungsweise nein, alles digital verfügbar zu machen, Punkt, ohne weitere
Punkt, genau.
Einschränkungen.
Genau. Punkt ohne Komma.
Genau,
Michael.
Ja, bezogen auf unsere Gruppe würde ich gerne das Thema Standardisierung noch ergänzen, weil ich glaube, dass wir als Sparkassenfinanzgruppe nur dann Erfolg haben werden bei weiteren Schritten in der Digitalisierung, wenn wir uns da auch auf Standards und auf einheitliche Prozesse einigen. Ich meine, diejenigen, die schon länger in der Gruppe sind, die wissen, dass wir mal 17 Rechenzentren haben, glaube ich. Ich erachte es ehrlich gesagt als eine der größten Errungenschaften in der Sparkassenfinanzgruppe der letzten 25 Jahre, dass wir jetzt nur noch ein Rechenzentrum haben. Ja, jetzt müssen wir Sparkassen, ich glaube momentan aber so 340, 350 Sparkassen, dann auch mal vor der eigenen Haustür kehren und uns dann mal auf gewisse Standards einigen, Bereitschaft mitbringen, Sonderlocken abzuschneiden, auch Bereitschaft mitbringen, jetzt nicht lange zu diskutieren, welcher Standard von zwei möglichen jetzt vielleicht der beste wäre, sondern sich einfach mal für einen zu entscheiden und dann auch die Bereitschaft mitzubringen, das dann auch in den Sparkassen konsequent umzusetzen. Und das ist zumindest in einigen Sparkassen eine schwierige Diskussion, weil es bedeutet, sich von Liebgewonnenen zu verabschieden.
Ja, das sind starke und richtige Worte. Das ist ja ein Stück weit Teil meiner Praxis wiederum, die ich erlebe, wo es an mehreren Stellen eben gerade so nicht funktioniert. Und da fängt aber Haltung und Mindset an, ne? Was wir jetzt auch ein Stück weit diskutiert haben, weil die Technologie, die letzten Endes jetzt gerade in Estland uns auch gezeigt wurde und die Prozesse, die funktionieren ja schon seit 10, 15 Jahren, die ganzen Beispiele, die wir gerade genannt hatten, die funktionieren ja nur, weil, wie du richtig sagst, Michael, eine Standardisierung definiert ist, wie das abzulaufen hat. Da gibt es dann nicht 5 Legitimationsprozesse und 37 Authentifizierungsprozesse, es gibt genau einen. Ja, egal, ob ich den offline oder online mache, aber der landet immer in der gleichen Plattform. Und das ist sicherlich ein Riesenschritt, aber man kann ja mal im Kleinen anfangen. Auch das war ja eine Frage, die wir mit den Teilnehmenden diskutiert hatten. Wir waren eine sehr illustre Truppe, die wir da vor Ort waren, aus verschiedensten Regionen Deutschlands und Funktionsbereichen. Und am Ende waren wir uns auch einig, auch in der Olden Hansa, ein wirklich tolles Ambiente, was wir da erleben durften. Man muss vielleicht einfach mal anfangen, vielleicht noch mal in den kleinen Dingen starten. Manchmal war das Kleine auch der Kräuterschnaps, aber der gehörte auch dazu. Da haben wir auch gelernt, wie man den trinkt. Nee, entscheidend war für mich, diese Grundhaltung zu haben, nicht jetzt gleich in Riesendimensionen zu diskutieren, sondern einfach mal in kleinen Facetten zu starten. Und du hast es gesagt, Michael, vielleicht mal in den Hof kehren, vielleicht mal die eigenen Dinge zu hinterfragen und die Menschen damit anstecken. Dann ist ja schon viel passiert in dem Umfeld der Menschen, die da entsprechend auch tätig sind, auch in euren Instituten. Ja, ich fand es wirklich eine beeindruckende Reise, auch mit euch. Es hat einen großen Spaß gemacht, insbesondere auch gemeinsam. Das gehört ja auch dazu, darf man auch an der Stelle sagen, sich auch mal die Stadt anzuschauen, sich auch die Kultur und Historie der ganzen Stadtentwicklung anzuschauen. Fand ich durchaus sehenswert. Also kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich sehe heftiges Nicken, das hier mal sich wirklich anzuschauen, weil es gibt ja neben der technischen Exzellenz ja auch einfach kulturell eine ganze Menge zu beobachten und zu entdecken. Was waren denn für euch noch die Dinge, die neben der technischen Exzellenz einfach noch hängen geblieben sind, wo ihr sagt, Mensch, das verbinde ich auch mit Estland, das verbinde ich auch mit der Reise, die wir da im letzten Jahr gemeinsam die 2 Tage gemacht haben?
Ja, also ich habe es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Für mich war es so einerseits so diese 3 Facetten dieses Landes, das eigentlich so unglaublich viel weiter hat, wo man echt Einsamkeit suchen kann und der ein oder andere das ja dann auch entsprechend tut und lebt und uns davon ja auch berichtet hat, irgendwo an Seen und so weiter und so fort, also seine Hütte zu haben und trotzdem eben halt dieses pulsierende, moderne Tallinn und dann eben halt das, sage ich mal, aus der Hanse hervorgegangene historische Tallinn. So diese 3 Facetten in einem Land, das fand ich einfach extrem faszinierend auf so, ja, gar nicht so wahnsinnig großem Raum sozusagen, das so nebeneinander zu erleben, aber nicht als Widersprüche oder das eine wird irgendwie nur so ein bisschen konserviert, sondern wirklich als 3 lebende Stränge sozusagen eines Landes, die aber harmonisch irgendwie dann zusammen existieren und miteinander existieren. Und das Zweite, ich fand es in erheblichem Maße einfach toll, die Menschen zu erleben, die ihr da auch als Vortragende gewinnen konntet. Alleine, dass die mit diesem e-Estonia Welcome Center tatsächlich auch eine solche Anlaufstelle schaffen, ist schon sensationell. Und ich fand es in jedem Vortrag, in jedem Punkt immer gut, dass es eben halt wirklich nicht so war, dass jemand sich vorne hingestellt hat und gesagt hat, ich sage euch jetzt mal, wie es geht. Es war immer diese Haltung, lasst uns mal reden. Wir erzählen mal, was wir hier machen. Wir würden aber auch gerne was von euch lernen, sozusagen. Es war immer so ein offener Dialog, ein sehr, sehr, ich sag mal, auch menschlich total schönes Erlebnis, so durch diesen Tag durchzukommen. Also diese kleine Delegation, mit der wir da unterwegs waren, das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber halt auch die Menschen, die ihr gewinnen konntet als Referenten, das war einfach sensationell.
Ja, vielen Dank für das Feedback. Ich muss auch sagen, die Menschen dort zu gewinnen, da fängt die Haltung schon an. Ja, indem du mit den Menschen sprichst und sagst, wir haben folgende Themen, dann sagen die, ja, da frage ich den, dann frage ich jenen, dann frage ich so und so. Das ist ganz selbstverständlich. Ja, und das ist einfach auch Haltung. Da fängt es ja schon an. Ne? Wie organisiert man sowas? Und wir haben das ja gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen organisieren dürfen und ihr wart mit dabei. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr problemfrei abgelaufen in der Organisation der Rednerinnen und Redner bis hin natürlich zur Politik. Ja, und das ist durchaus etwas, wie gesagt, da fängt Haltung für mich auch an. Ja, Michael, wenn du nochmal drauf zurückblickst auf die Ereignisse dieser 2 Tage, was möchtest du vielleicht noch ergänzen an der Stelle?
Ich glaube, über Inhalte und diese Willkommenskultur und die Stadt haben wir ja gesprochen. Du hast eingangs das Stichwort Klassenfahrt erwähnt, gell? Ich fand unsere Klasse auch ziemlich toll, muss ich sagen. Ja, also mir hat auch der Austausch dann mit der kleinen Delegation hat mir auch viel gebracht, weil wir waren ja eine Truppe von Leuten. Einmal natürlich alles Leute, die sagen, ich interessiere mich für sowas. Ne? Ich schneide mir jetzt hier mal 2 Tage aus dem Kalender, weil ich glaube, da kann ich was lernen, was ich so noch nicht gesehen habe. Das heißt, da ist ja auch schon wir haben viel über Haltung gesprochen, da ist schon bei allen eine gewisse Offenheit gewesen. Und dann haben zu Hause, in dem Fall jetzt in den Sparkassen, haben halt alle dieselben Problemstellungen, dieselben Fragestellungen, um mit denen dann darüber zu diskutieren, ja, was heißt das denn jetzt für uns und was können wir denn davon mitnehmen und was lässt sich vielleicht nicht so übertragen, fand ich sehr, sehr bereichernd.
Also mir hat es großen Spaß gemacht und ja, tatsächlich schaue ich jetzt auf die Uhr. Auch das hat mir Spaß gemacht, mit euch nochmal in diesen vergangenen Gedanken zu schwelgen. Und wenn man so drüber nachdenkt und ins Reden kommt, was wir jetzt ja die vergangene knappe Stunde gemacht haben, da kommen die Dinge wieder sehr präsent hoch, ne, die man so erlebt hat, was man da so gesehen hat und mit welchen Menschen man da wirklich in einem offenen Austausch war. Ich will wirklich herzlich Danke sagen, dass ihr dabei wart. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und die Reisegruppe war wirklich klasse. Danke, dass ihr dabei wart. Und auch ganz herzlichen Dank, dass ihr jetzt heute mit mir hier virtuell in der Podcast-Episode dabei wart und eure Erfahrungen geteilt habt. Ich denke, für den einen oder anderen ist was dabei. Wer da vielleicht noch Fragen hat, darf sich sicherlich auch an euch nochmal wenden. Auch an mich natürlich genauso. Ich sehe heftiges gestikulierendes Nicken und freue mich dann natürlich auf den weiteren Dialog. Und wer weiß, vielleicht setzen wir das ja nochmal fort. Es gibt ja auch noch andere spannende Regionen, die man erkunden kann, die auch dieses Digitale, diese Entwicklung entsprechend vorantragen. Man muss da nicht mal nach USA fliegen. Das gibt es auch durchaus im europäischen Umland. Tolle Beispiele. Und ja, danke, dass ihr dabei wart, auch für den heutigen Tag.
Sehr gerne. Danke dir, Sascha.
Das war's für heute mit Ruhe im Studio. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst und mir bis zum Schluss dein Ohr geschenkt hast. Wenn dir diese heutige Episode gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts oder überall dort, wo du Podcasts hörst. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Vielleicht hast du auch ein Feedback für mich oder Themenvorschläge oder sogar Lust, mal selbst als Gast bei Ruhe im Studio dabei zu sein. Dann schreib mir einfach unter podcast@s-c.de. Ich freue mich auf viele Ideen, auf viele Vorschläge und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal in naher Zukunft bei Ruhe im Studio persönlich wieder. Wenn du den Podcast abonnieren willst, tu das gerne und teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder deinem Netzwerk, denn mit deiner Unterstützung schaffen wir es gemeinsam, den Podcast noch besser zu machen und möglichst viele Menschen zu erreichen. Ich freue mich auf die nächste Episode. Wir hören uns. Jetzt ist aber genug der vielen Worte. Ich sage an der Stelle, jetzt ist Ruhe im Studio.